Wir wollen aufschlagen in dieser Stunde. Offenbarung Kapitel 6. Wir wollen das ganze Kapitel lesen. Die Überschrift über diese Stunde heißt Die Gemeinde der Märtyrer. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat. Und ich hörte der vier Tiere eines sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und ihm war gegeben eine Krone. Und er zog aus sieghaft, und dass er siegte. Und da es das andere Siegel auftat, hörte ich das andere Tier sagen, komm. Und es ging heraus ein anderes Pferd, das war rot. Und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde, und dass sie sich untereinander erwürgten, und ihm ward ein großes Schwert gegeben. Und als das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Tier sagen, komm! Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme unter den vier Tieren sagen, ein Maß Weizen um einen Groschen und drei Maß Gerste um einen Groschen und dem Öl und Wein tue kein Leid. Und da es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme des vierten Tieres sagen, komm! Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, des Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach, und ihnen ward Macht gegeben zu töten, den vierten Teil auf der Erde, mit dem Schwert und Hunger und mit dem Tode und durch die Tiere auf Erden. Und da es das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erwürgt waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und ihnen wurde gegeben einem jeglichen ein weißes Kleid. Und war zu ihnen gesagt, dass sie ruhten noch eine kleine Zeit, bis das vollends dazukämen ihre Mitknechte und die Brüder, die auch sollten noch getötet werden, gleich wie sie. Und ich sah, dass es das sechste Siegel auftat. Und siehe, da war ein großes Erdbeben. Und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack. Und der Mond ward wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird. Und der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch, und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren Örtern. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Reichen und die Hauptleute und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallet über uns! Und verberget uns vor dem Angesicht des, der auf dem Stuhl sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen? Wir haben heute einen ganz schweren Text. Mir ist es heute Morgen etwas bange geworden, ob wir auch folgen können diesem Text, der uns heute gegeben ist. Die Überschrift heißt die Gemeinde der Märtyrer. Das fünfte Siegel, die Seelen unter dem Altar. Das soll unser Thema sein, das fünfte Siegel. Die Seelen unter dem Altar. Das Kapitel 6 der Offenbarung, aus dem unser Text genommen ist, ist das Kapitel der Siegelgesichte. Vorausgegangen ist ein gewaltiges Geschehen in der unsichtbaren ewigen Welt. Der Heilige sitzt auf seinem Thron, er hält eine Buchrolle in der Hand mit 7 Siegeln. Es ist nicht zu öffnen, dieses Buch. Ein starker Engel rief mit durchdringender Stimme nach einem, der die Siegel öffnen kann. Und niemand im Himmel und auf Erden kann es. Johannes weint, Kapitel 5, Vers 4. Ich weinte sehr. Es schmerzt ihn. Es geht um die Erfüllung des göttlichen Heilsplans. Da war das Lamm, das erwürgt war. Das nahm das Buch aus der rechten Hand des, der auf dem Stuhl saß. Und dann bricht ein Lobpreis auf, ein Aufatmen, eine Ehrung ohne Beispiel. Warum? Warum? Jesus ist der Heilsvollender. Und die Vollendung beginnt jetzt. Mit diesem fünften Siegel. Wir wollen einmal aufschlagen, Epheser 1, der Epheserbrief, kommt also etwas vorne, da lernt er Epheser, Kapitel 1. Epheser, Kapitel 1, Vers 20 bis 23. Wer möchte es lesen?
Wie er in Christus wirken ließ. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und was sonst genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welche da ist sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllt.
So, er hat ihm alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles. Merken wir, der Heilsvollender, das ist Jesus. Deshalb konnte er sagen in Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Liebe Freunde, so groß ist unser Heiland. Gewaltig groß. Und dann wird ein Siegel um das andere geöffnet. Von dem, der der Löwe genannt wird aus dem Stamm Juda, Kapitel 5 in der Offenbarung, Vers 5 und 6, da steht es, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und dann das Lamm mit den sieben Geistern Gottes, mit den Hörnern der Gewalt. Das ist er, über alle Reiche und Fürstentümer gesetzt. Gewaltige Ereignisse haben sich in der Zeit der vier ersten Siegel zugetragen. Bei jedem der vier ersten Siegel ruft am Thron Gottes eins der vier Throntiere: Komm! Und jedes Mal beginnt das Pferd mit einem Reiter den Lauf über die Erde. Das verstehen wir. Das geht wellenweise über diese Welt. Der Ursprung aber ist am Thron Gottes. Komm! Dabei wirken jedes Mal die unsichtbare und die sichtbare Welt zusammen. Bei allen Vieren geht es also um die Welt der Schöpfung. Auf die Lebensmacht des Evangeliums. Das ist also das erste Pferd, das Evangelium. Es erschien ein Reiter gekrönt auf weißem Pferd, siegreich durchzieht die Lebensmacht des Evangeliums die Welt. Da müssen wir die Stelle dazu lesen, Matthäus 24, Vers 14. Matthäus 24, Vers 14.
Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker und Länder, das Ende kommen.
So, das ist also das erste Pferd. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist also das erste Pferd. Das zweite Siegel. Was geschieht mit denen, die das Evangelium nicht annehmen? Die sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und sie taten nicht Buße. Was geschieht mit ihnen? Ein schrecklicher Reiter, rot die Farbe des Zorns. Er hat den Befehl, den Frieden von der Erde zu nehmen. Wir haben solches erlebt und es werden schlimmere Zeiten. Kriege. Wisst ihr, da hilft keine Friedensbewegung, weil das alles vom Thron Gottes ausgeht. Nicht mit menschlichen Mittelchen. Der Befehl, den Frieden von der Erde zu nehmen, weil sie nicht Buße tat. Drittes Siegel, schwarzes Pferd, Teuerung, Hungersnot, die Waage in seiner Hand, auch geistliche Teuerung wird da sein, eine schreckliche Angst, Sorge und Schmerz wird über die Menschheit kommen, wie eine Welle wird es über die Menschheit gehen. Das vierte Siegel, Todesreiter. Der vierte Teil der Menschheit wird sterben, auch den geistlichen Tod sterben. Darum sammelt die Hölle hinter ihm alles ein. Alles. Als Sammelbecken für alle unzähligen, Ungläubigen. Todesmächte sind es also. Krieg, Hunger, großes Sterben, eine erschütternde Sprache, aber die Menschheit tat nicht Buße. Sie verhärtet und verstockt sich noch mehr. Wir könnten hier fragen, was ist eigentlich, was uns zum Leben, zum geistlichen Leben kommen lässt. Wenn ihr mich fragt, dann sage ich Buße. Buße ist der Weg zur ewigen Herrlichkeit, zur ewigen Seligkeit. Buße, spare doch die Buße nicht. Das ist viel besser wie Grübeln in die Buße hinein. Dem Herrn alles sagen, wie es bei mir aussieht, das ist Buße. Mein ganzes Versagen mit Namen nennen vor dem Thron Gottes, das ist Buße. Und nun die Eröffnung des fünften Siegels. Diesmal hören wir kein Komm vom Thron Gottes her, wie bei den ersten vier Siegeln. Hier spielt sich alles in der unsichtbaren Welt ab. Und wir bekommen Antwort auf viele Fragen. Dreierlei soll uns jetzt beschäftigen in dieser Stunde. Erstens, viel Fragen auf Erden. Viel Fragen auf Erden. Zweitens, die Frage im Himmel. Auch dort gibt es noch Fragen. Die Frage im Himmel. Und das dritte, die Antwort des Herrn, eine wunderbare Antwort. Also erster Abschnitt, viel Fragen auf Erden. Es gibt Geschehnisse und Zusammenhänge in der Weltgeschichte und in unserem persönlichen Leben, deren Sinn und Bedeutung wir trotzdem nicht verstehen. Auch wenn wir im Glauben sind, auch wenn wir wissen, Gott hat die Hand drüber, auch über der Weltgeschichte, viel Fragen auf Erden. Darf ich ein Erlebnis nennen aus diesem Sommer? Ich war mit einer Freizeit in Natz in Südtirol. Und diese Freizeit leitete der Kindersachs von Ruid. Er war der technische Leiter, der alles organisierte, und ich hielt die Bibelarbeit und war in der Seelsorge. Und am vorvorletzten Tag der Freizeit, in der Nacht, da hatten wir noch einen gemütlichen Abend zusammen in dem Hotel, und plötzlich war der Kinder verschwunden. Ich sag zu meiner Frau, du, wo ist denn der Kinder? Seh ihn gar nicht mehr. Und dann kommt seine Frau gelaufen und sagt, der Kinder kommt nicht mehr. Es ist ihm gar nicht gut. Er muss spucken und er hat Durchfall und er hat kein Gefühl mehr in seinem Fuß. Und wir hatten eine Ärztin dabei als Teilnehmerin. Und da bat ich die Ärztin, Dorothee, geh doch einmal und schau nach dem Kind. Und da kommt sie wieder mit ernstem Gesicht und sagt, der gefällt mir nicht. Wir nahmen ihn noch nach Brixen ins Krankenhaus. Und am nächsten Morgen beim Frühstück musste ich sagen, der Günther ist tot. Ich habe geschrien, Herr, ich verstehe deinen Weg nicht. Herr, warum tust du denn das? Bis ich still werden konnte und sagen, ich weiß, du machst keinen Fehler, aber ich verstehe deinen Weg nicht. Da hat mich also der Herr heimgeschickt von dieser Freizeit mit einem Sarg. 48 Jahre alt. Viel Fragen auf dieser Welt, wo wir keine Antwort haben, bricht nicht immer wieder das Fragen auf, gleich einem Schrei, wenn wir Hilfe erwartet haben und sie ist ausgeblieben. Wenn wir um eine Wendung unseres Geschicks gefleht und gerungen haben, uns es ist nicht eingetreten. Kann es dann, muss es dann nicht aus uns herauskommen? Herr, wie lange? Und Herr, warum denn? Und Herr, wieso denn? Hat es den Sinn, dass wir glauben? Hat es den Sinn, dass wir hoffen, dass wir warten, dass wir beten, dass wir rechnen mit dem, der die Zügel in der Hand hat? Herr, wie lange? Wie lange? Ist das nicht die Frage der Anfechtung im Leiden, in aller Probe und Bedrängnis? Das ist aber auch das Fragen der Märtyrer zu allen Zeiten. Die große Anfechtung in Verfolgung und Leiden. Hat das Opfer unseres Lebens um das Zeugnis des Wortes Jesu willen überhaupt einen Sinn? Unser Anliegen, unser Tod, oder ist es nicht alles umsonst? Es ist eine lange Reihe von alten Zeiten an, bis auf die Gegenwart, die um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen erwürgt wurden, Märtyrer wurden. Hat das einen Sinn? Viel Fragen auf. Sie ließen eher ihr Leben, als dass sie das Wort Gottes aufgegeben hätten. Was konnte man den Christen in der Zeit der römischen Kaiser anders nachsagen, als dass sie sich bestrebten, dem Wort Gottes nachzuleben? Das war ihr Verbrechen. Dafür wurden sie getötet. Was hatten denn die Hugenotten für eine andere Schuld auf sich geladen, als dass sie das Evangelium lasen und danach lebten? Und dafür wurden sie ermordet. Und die Stundisten in Russland, dass man sie nach Sibirien verbannte, verfolgt, gequält, getötet. Und die chinesischen Christen, die einfach niedergemetzelt wurden. Warum? Weil sie das Wort Gottes festhielten. Die Märtyrer um des Wortes willen. In unserem Jahrhundert starben mehr Christen den Märtyrertod als in allen 19 Jahrhunderten vorher. Auch im Dritten Reich, ich erinnere an den Märtyrer Schneider, Konzentrationslager, was waren die Ursache seines Todes? Seine Frau hat es uns erzählt, da hatte man einen SS-Mann beerdigt. in seiner Gemeinde. Und da stand mein Mann am Grab, wie an anderen Gräbern, und hat auch das Wort Gottes verkündigt. Und dann trat ein SS-Oberster auf und hielt einen heidnischen Nachruf. Unser Kamerad ist nach Walhalla eingezogen und hat also da eine Rede gehalten, eine lästerliche Rede. Soll jetzt mein Mann schweigen? Sagt die Frau Schneider. Mein Mann ist noch einmal aufgetreten und hat gesagt, es gibt kein Walhall. Es gibt eine Ewigkeit. Und dann wurde er festgenommen und abgeführt. Merken wir, so beginnt Martyrium. So. Durch die Jahrhunderte hindurch ist es eine lange Reihe von Märtyrern. Ein breiter Strom von Blut und Tränen. Warum? Ist denn das notwendig? Ist es denn nicht anders möglich? Auf alle diese Fragen auf Erden bekommt Johannes in unserem Bild eine Antwort. Im fünften Siegel. Er sieht die Märtyrer im Himmel. Und er hört ihr Fragen im Himmel. Das ist der zweite Abschnitt. Die Frage im Himmel. Die Antwort auf alles menschliche Fragen. Warum? Die Märtyrer tragen besonderen Anteil an der Durchführung von Gottes Ratschluss auf dieser Welt. Und deshalb befinden sie sich auch in allernächster Nähe ihres Herrn. Am Thron Gottes, unter dem Altar, als Geopferte für Jesus Christus. A, er sieht sie unter dem Altar. Dort vor Gottes Thron steht das Urbild des Altars, von dem alle irdischen Altäre Schattenbilder sind. Liebe Freunde, das, was wir haben, ist nur abgeschattet. Das Urbild ist in der Herrlichkeitswelt. Der Uraltar ist in der Herrlichkeitswelt. Unsere Altäre sind nur nachgemacht. Nach diesem Urbild. Da müsst ihr mir wirklich folgen. Hebräer 8, Vers 4 und 5. Hebräer 8. Hebräerbrief kommt kurz vor der Offenbarung. Hebräer 4. 8, Vers 4 und 5.
Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen aber nur dem Abbilde und Schatten des Himmlischen, wie Gottes Stimme zu Mose sprach, als er die Stiftshütte vollenden sollte. 2. Mose 25. Schaue zu, sprach er, dass du machest alles nach dem Bilde, das dir auf dem Berg gezeigt ist.
So, hier haben wir also diese Stelle. Mose schaute auf den Berg, wie die Stiftshütte aussehen musste. Dass du alles machest, nachdem das du gesehen hast, nach dem Bild, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Vers 5, welche dienen dem Vorbilde und dem Schatten des Himmlischen. Merken wir auch, der Altar ist nur eine Abschattung des himmlischen Altars. Dinge, die wir haben, sind nur Abschattung. Halte das einmal fest, dann versteht ihr manches in der Bibel ganz anders. Mose musste alles nachmachen, was er in der Himmelswelt gesehen hatte. Siebenmal wird in der Offenbarung Altar genannt. Siebenmal. Am Brandopferaltar, in der Stiftshütte und im Tempel wurde selbst stellvertretend für die Schuld des Menschen geopfert. Deshalb sind die Märtyrer unter dem Altar, weil sie Geopferte sind für Jesus Christus. Auch ihr Opfer, ihr Leiden und Sterben hat Sinn. Sie haben sich dem Herrn auf den Altar gelegt. Kein Opfer, das hier auf Erden um Christi willen gebracht wird, bleibt ohne Frucht. Kein Opfer. Auch das Opfer an Zeit und Geld, das wir bringen für den Herrn Jesus, bleibt nicht ohne Frucht. Leg dein Leben auf den Altar vor Gott. An diesem Altar vor dem Thron Gottes, wo die Anbetung dargebracht wird, das sind die Seelen der Märtyrer. Durch den Tod sind sie nicht von Gott geschieden, sondern erst recht beim Herrn. B. Johannes erfährt auch die Ursache. Um des Zeugnisses willen. Vers 9. Und als das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erwürgt waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Da nennt also Johannes auch die Ursache. Nun möchte ich es erklären mit dem Abel. Von Abel lesen wir, dass er Zeugnis überkommen hat, dass er vor Gott gerecht sei, da Gott zeugte von seiner Gabe. Er kam als Sünder zu Gott, das bewies das blutige Opfer, das er darbrachte. Das heißt also, den Tod, den das Opfertier erleidet, den hätte ich verdient. Deshalb das Tieropfer. Auf solches Selbstgericht antwortet Gott immer mit einem Zeugnis. Um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Solchen Bekennen folgt immer die innere Gewissheit der Vergebung und Kindschaft. Und das ist's, was die Menschen reizt und empört, die das nicht haben. Deshalb frage ich, hast du das Zeugnis? Ganz wichtig. Ist eine innere Sache, das Zeugnis, ganz innere Sache. Wer dieses Zeugnis nicht hat, der ereifert sich immer heftig über diejenigen, die sagen, dass sie dieses Zeugnis haben. Saget's einmal einem ungläubigen Menschen, ich weiß, ich bin Gottes Kind. Was würde er euch sagen? Sagen's einmal der ungläubigen Welt. Ich weiß gewiss, dass ich in den Himmel komme, denn ich bin Gottes Kind. Wisst ihr, was die sagen? Das kann kein Mensch wissen. Das kann doch kein Mensch wissen. Wer das sagt, ist der hochmütige und eingebildete Mensch. Der will immer besser sein wie die anderen. Der ist ein Schwärmer und ein Sektierer und ein Pharisäer. Hinweg mit ihm. Hier bricht's auf das Martyrium am Zeugnis der Gotteskindschaft. Da bricht's auf. Hebräer 11, Vers 4. Noch einmal der Hebräerbrief vor der Offenbarung.
Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht ist, da Gott selbst zu seinen Gaben Zeugnis gab. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist.
So, durch den Glauben hatte er das Zeugnis überkommen, dass er gerecht sei. Da Gott zeugte von seiner Gabe. Merken wir, Abel hatte dieses Zeugnis schon im Alten Testament, dass er Gott gefallen habe. Kain hatte auch Religion. Auch? Der hat doch auch geopfert. Kain war kein Ungläubiger. Der hatte auch Religion. Der hat auch Opfer gebracht. Aber er hatte kein Zeugnis, dass er vor Gott gerecht sei. Das hatte er nicht. Religion hatte er, natürlich. Er glaubt auch etwas. Er glaubt auch etwas. Aber kein inneres Zeugnis hat er. Dieser Kampf geht also durch die ganze Welt- und Menschheitsgeschichte. Wo ein Mensch auftritt mit dem Zeugnis der Sündenvergebung und der Gotteskindschaft, da entbrennt der Kampf. Da verfolgt man den Sektierer, da verbrennt man die Ketzer, da verlästert man die Pharisäer. Und dann werden sie Regimegegner genannt, weil sie sich ans Wort halten. Regimegegner, das verstehen wir. Das ist die Ursache der Märtyrergemeinde. Gott sei Dank, dass es ein solches Zeugnis gibt. Römer 8, Vers 16. Römer 8, Vers 16. So, derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Entschieden wir. Das weiß ich auch nicht. Aber dass ich das Zeugnis habe, das weiß ich. Diese Gewissheit aus dem Wort Gottes heraus. Ich habe das Zeugnis, dass ich Gottes Kind bin. Dieses Zeugnis ist so herrlich, dass die Märtyrer um dieses Zeugnisses willen mit Freuden Leib und Leben, Gut und Blut hingegeben haben. Das Bewusstsein, ich bin sein Eigentum, ist herrlicher als alles andere. Da kann Martin Luther singen, nehmen sie den Leib. Gut, Herr, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Da hat doch Martin Luther alles auf eine Karte gesetzt, um dieses Zeugnisses willen, das er hatte. Ursache des Martyriums. C. Johannes hört ihr Fragen. Sie schrien mit großer Stimme und sprachen, haben wir da gelesen. Vers 10. Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeglichen ein weißes Kleid. Die Ereignisse der vier Siegel sind geschehen und die Welt ist reif geworden zum Gericht. Und immer noch warten die Seelen der Märtyrer, dass der Herr Gerechtigkeit schafft. Darum fragen sie, Herr, du Heiliger, wie lange? Das ist die Frage im Himmel. Wie lange lässt du noch deinen Namen entheiligen von dieser frechen, gotteslästerlichen Menschheit? Herr, du Wahrhaftiger, wie lange lässt du noch die Lüge herrschen? Wie lange rächst du nicht die Ungerechtigkeit? Wie lange schaffst du nicht Recht? Nicht Rachsucht ist, was sie rufen lässt. Wir wissen, dass die Märtyrer mit dem Gebet gestorben sind. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist der Schrei danach, dass die Vollendung komme in Gerechtigkeit und Gericht. Eine Bitte, die letztlich aus der Liebe zu Gott kommt. Es ist ihnen unerträglich, dass Gottes Ehre und alles, was ihm zugehört, so lang mit Füßen getreten wird. Herr, wie lange? Herr, rufen sie. Sie haben in ihrer Erdenzeit entdeckt, nicht übersehen und nicht vergessen, dass er die Ziegel fest in der Hand hat. Und dass er den Mächten des Verderbens die Zügel fest in den Mund gelegt hat. Ist das nicht für uns alle ein Trost in unseren Lagen und Proben, dass wir die Hände sehen, die die Zügel der Weltgeschicke lenken? Die Hände sind haltende Hände. Sie halten die Zügel in der Hand. Nun das Dritte, die Antwort auf alles Fragen und Rufen. Gott gibt Antwort. Diese Stelle zeigt eindeutig, dass die Verstorbenen im Totenreich nicht schlafen, sondern wachen. Die Märtyrer schlafen nicht, sondern die wachen. Die sind hellwach. Denn sie reden mit lauter Stimme und bekommen Antwort. Von einem bewusstlosen Seelenschlaf kann hier keine Rede sein. Keine Rede. Ein Doppeltes empfangen sie auf ihre Bitte. Erstens ein weißes Kleid empfangen sie und zweitens eine göttliche Antwort empfangen sie. Und ihnen ward gegeben, einem jeglichen, ein weißes Kleid. Sie sind, da sie die Entrückung nicht erlebten, nicht mit einer neuen Leiblichkeit überkleidet sind, sondern nur von ihrer Leiblichkeit entkleidet sind, deshalb bekommen sie ein weißes Kleid. Der Tod ist auch für Gottes Kinder noch ein schmerzliches Entkleidetwerden. Zudem war der Märtyrertod für sie ein totaler Entzug aller menschlichen Ehre. Allen Märtyrern ist die menschliche Ehre entzogen worden. Eine Schande. Wie der Herr am Kreuz, am Schandpfahl hing. Allen ein Schauspiel. So die Märtyrer ohne Ehre, wie ihr Herr, ihre endgültige Leiblichkeit erfolgt erst bei der ersten Auferstehung und im Tausendjahrreich. In der Vorläufigkeit ihrer Seligkeit und Gerechtigkeit bald vor aller Welt offenbar werden soll. Der Herr wird sich aufmachen und sie aller Welt darstellen, im weißen Kleid, im Ehrenkleid, der von Gott geschenkten Ehre. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehre. Die zweite ist die göttliche Antwort auf die Frage, Herr, wie lange? Da bekommen sie die Antwort, eine kleine Zeit sollen sie noch ruhen, bis auch die vollends dazukommen aus der großen Trübsal, die Märtyrer. Das bedeutet nicht Untätigkeit. Die Ruhe des Volkes Gottes ist nicht Untätigkeit, ist nicht Faulenzen. Wir verstehen unter Ruhe nichts tun. Der Dichter singt, wie selig die Ruhe bei Jesus im Licht. Das heißt, nicht mehr in einer ungeistlichen Hetzjagd. Nicht in seelischer Hochspannung, sondern im priesterlichen Dienen, in königlichem Herrschen, in einer wunderbaren Entspannung. Das ist die Ruhe bei Jesus im Licht, nicht Untätigkeit. Im priesterlichen Dienen, in königlichem Herrschen. Offenbarung 1, Vers 6. Da haben wir dortmals gelesen, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Kapitel 1, Vers 6. Wie wird die Ruhe den Seelen der Märtyrer guttun? Nach allem Bitteren, Schweren, nach Drangsal, nach Verfolgung ruhen dürfen in der Nähe des Herrn. Nur noch eine kleine Zeit. Nach Gottes Maßstab sind auch die vergangenen 1900 Jahre eine kleine Zeit. Warum? Warum diese Wartezeit? Bis das vollends hinzukommen, ihre Mitknechte und Brüder. Auch sie sollten noch getötet werden, gleich wie sie. Liebe Freunde, für uns ist es nicht gerade tröstliche Auskunft. Doch es geht durch Sterben nur. Sei es, dass er einen ausgesprochenen Märtyrertod für uns verordnet hat, sei es, dass er uns durch Jahre hindurch allerlei Nöte und Schwierigkeiten auferlegt. Auf jeden Fall will unser Herr uns ans Ziel bringen und nahe bei sich haben. Der Blick aber wird gelenkt auf die große antichristliche Verfolgung, die mit den Worten bezeichnet wird, die große Trübsal. Wenn der Antichrist aufsteht, dann wird die Feindschaft gegen Gott und seinen Gesalbten noch einmal gewaltig losbrechen. Dann wird eine blutige Verfolgung angehen. Wer das Zeichen des Antichristen nicht trägt, der ist dem Hungertod preisgegeben. Er kann weder kaufen noch verkaufen. Da kommen wir noch dran, Offenbarung 13, Vers 16. Göttliche Verehrung wird erfordern. Und Gottes Kinder können den Antichristen nicht anbeten. Schlecht dürfen sein? Das kennen wir nicht. Wenn der Weltherrscher Anbetung von uns verlangt, dann müssen wir Nein sagen. Nein, das kann ich nicht. Da kriegen sie die ganze Wut zu spüren, bis das vollends dazu kämen mit Knechte und Brüder. Unter Mitknechte sind wohl Menschen zu verstehen, die im Besonderen Mitarbeiter im Weinberg des Herrn waren. Wann wird der Antichrist auftreten? Wann? Ich weiß es nicht, aber ich sehe die antichristlichen Linien immer mehr. Immer mehr. Hass und Feindschaft gegen Gott und seinen Gesalbten. Die Verdrängung des Christenglaubens aus den Schulen. Ersatzreligion, Ethik, Soziologie, New Age und andere Bewegungen. Die göttliche Ordnung der Einehe soll ersetzt werden durch freie Liebe, Ehe ohne Trauschein, Partnertausch. Antichristliche Linie. Wir sind ja mittendrin. Großer Abfall. Unser Pfarrer war vor 14 Tagen in Hamburg bei einer Tagung und da sollte er auch predigen in einer Hamburger Kirche. Und da waren in dieser Kirche 5 Zuhörer. Und dann hat ihm der Pastor gesagt in Hamburg, wir können nur noch all 14 Tage Gottesdienst halten, weil niemand kommt. Abfall? Antichristliche Linie? Die Bahn ist frei für den Antichristen. Wenn diese antichristliche Zeit anbricht, werden dann alle Gotteskinder treu sein? Diese Frage habe ich mir gestellt. Oder wird es dann auch Abtrünnige geben? Viele. Viele. Darum gilt es, in guten Tagen sich völlig und ganz dem Herrn zu ergeben. In jedem Leben steht ein Altar, auf den der Herr unser ganz Opfer möchte. In seiner Lebens- und Liebesgemeinschaft zu leben, damit er uns durchstreckt und damit er uns bewahrt vor Abfall und vor Untreue. Bewahren in der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen, auf Erden. Auf alle Fälle will er uns nahe bei sich haben. Darum ist es so nötig, dass wir auf unserem Weg ganz nahe bei ihm sind. Wer hier nahe beim Herrn ist, der wird auch dort nahe bei ihm sein. Jesu, stärke deine Kinder und mach aus denen Überwinder, die du erkauft mit deinem Blut, die Gemeinde der Märtyrer. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir bitten dich jetzt herein in unser armes Leben, in unser schwaches Christsein herein. Du wolltest uns im Besonderen dein Nahesein schenken und im Besonderen uns ziehen, zu dir ziehen. Du hast doch gesagt, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Auch nicht die antichristliche Zeit, auch nicht die Nöte und das Leiden und das Leid. Herr, und du weißt auch unser Fragen hier auf Erden, wo wir oft deine Wege gar nicht verstehen. Stärk uns trotzdem den Glauben, dass wir an dir bleiben wie die Rebe am Weinstock. Segne uns weiter das gehörte Wort, dass wir es bewegen in einem feinen und guten Herzen. Amen.